Stellen Sie sich vor, es ist 2027. Ein Erbe sitzt vor seinem Laptop, 35 Jahre alt, gerade 40 Millionen geerbt. Er sucht einen Vermögensverwalter. Er googelt, findet 10 Profile. Alle haben perfekte Websites, perfekte Videos, perfekte Texte. Und er weiß, 9 davon könnten KI-generiert sein. Vielleicht alle 10. Wie entscheidet er? Er schaut, wer schon 2025 gepostet hat, wer einen Podcast seit 2 Jahren führt, wer eine echte Geschichte hat, die man nicht über Nacht fälschen kann. Zeit. Das ist der einzige Beweis für Authentizität, der 2027 noch zählt. Und Zeit kann man nicht nachholen. Willkommen beim Wake-Up-Call-Podcast. 2026 ist das entscheidende Jahr. Das Jahr, in dem sich entscheidet, wer die nächsten Jahrzehnte UA, NW, I, Kunden gewinnt. Und wer in der Masse der KI-generierten Profile verschwindet. Dieses Jahr wird dieser Podcast ein zentrales Thema verfolgen: Zeit und Authentizität. Die einzigen Dinge, die uns von künstlicher Intelligenz unterscheiden werden. Und wie Vermögensverwalter, Family Offices und Finanzberater diese jetzt aufbauen, bevor das Fenster sich schließt. Alexandra Weck führt durch diesen Podcast. 17 Jahre Finanzbranche. UBS, Fidelity, UniCredit Trading Floor. Über 30 Milliarden Euro betreutes Vermögen und hunderte Vermögensverwalter, Family Offices und Fintechs über die Jahre. Sie weiß, was auf dem Spiel steht. 83,5 Billionen Euro Vermögenstransfer. 81% der Erben feuern den Berater ihrer Eltern. Und eine Generation, die nur denen vertraut, die sie schon kennen. Das Fenster ist offen. Noch, das ist ihr Wake-up-Call.
Ja, Freddy, schön, dass du wieder da bist. Du bist auch der erste Gast, der zum zweiten Mal in meinem Podcast ist. Das liegt aber vor allen Dingen auch daran, weil wir einfach viel zu viele Themen beim letzten Mal hatten und weil wir einfach nicht fertig geworden sind. Deswegen haben wir gesagt, komm, wir machen nochmal eine zweite Episode, weil das Thema ist einfach zu spannend, um das nicht nochmal wieder aufzugreifen. Daher schön, dass du dir nochmal heute die Zeit nimmst.
Danke, dass ich nochmal da sein darf, Alexander. Ja, man kann einfach in dem Thema extrem viel reden. Ja, da gibt es in alle Richtungen was, worüber du sprechen, lernen, diskutieren kannst. Von dem her können wir wahrscheinlich theoretisch noch Folge 4, 5, 6, 7
machen. Ja, und auch an der Stelle nochmal großes Lob, weil wir haben es ja in der ersten Folge auch schon mal gesagt, meine Zielgruppe, die ich selber targetiere mit Ads, und das ist ja auch so ein Glaubenssatz, den immer viele haben, so ja, man braucht eine Million von Zielgruppe, damit es funktioniert mit den Ads. Und bei mir war ja, du hast es ja selber gesagt in der letzten Folge, meine Zielgruppe ist somit eine der kleinsten, die du jemals begleitet hast in der Ansprache. Und ich muss ja wirklich sagen, Chapeau, Chapeau, es fliegen jeden Tag irgendwie weitere Leads rein und es passiert genau das, was wir ja auch beim letzten Mal gesagt haben. Nicht jeder Kontakt kommt rein über die Ad rein und trägt sich nach der Ad ein, sondern über Zeit. Und das merke ich jetzt, das ist wie so ein kleiner Zinseszinseffekt, weil ich mache natürlich viel organisch, aber wir machen auch die Ads. Das heißt, wenn eine Person einmal wie in meinem Kreis drin ist, dann wird die Person quasi schlecht wieder losgelassen, ohne dass das jetzt zu bedrohlich klingen soll. Aber wir haben ja zum Beispiel auch Retargeting-Ads jetzt gemacht nach dem letzten Mal. Kannst du vielleicht mal darauf eingehen, warum das so wichtig ist und was vielleicht da auch viele falsch machen oder was siehst du so für Fehler da auch immer wieder?
Ich glaube, den Fehler hatten wir auch beim ersten Mal, oft Änderungen vornehmen zu wollen und zu ungeduldig zu sein. Das ist die größte Herausforderung, die du als Marketer hast oder auch als Unternehmen, wenn du Meta-Ads machst, geduldig zu bleiben. Gerade wenn du in High-Price-Dienstleistungen unterwegs bist, so wie du es bist, so wie wir es sind, so wie deine Zielkunden es sind, braucht es einfach mehrere Touchpoints, bis ein Kunde Vertrauen zu dir hat, sich einträgt, einen Termin bucht. So, weil eine Terminbuchung an sich ist ja die höchste Kunst, die du haben kannst, eine Terminbuchung eben zu bekommen. Und dann darf man sich immer ganz bewusst werden, was hat denn überhaupt ein Kunde bei mir für einen Wert und was bin ich bereit, dafür auszugeben, bis ich einen Kunden gewinne. Und da in dem Zeitraum brechen eben viele ab und verlieren die Geduld. Und genau deswegen, weil einfach der Cycle gerade bei High-Price-Dienstleistungen etwas länger ist, sind Retargeting-Ads einfach wichtig, die Leute nochmal abzuholen, die auf deiner Landingpage waren, die deine Werbeanzeigen gesehen haben.
Wie
die
funktioniert so eine Retargeting-Ad? Nur für jeden, der das noch nie gehört hat, was macht man da? Wie funktioniert das?
Die Daten werden ja von deiner Zielgruppe, wenn jemand die Cookies akzeptiert, auf deiner Landingpage, zum Beispiel auf deiner Webseite, auf die du die Leute leitest, wird das getrackt. Mhm. Entsprechend hast du natürlich, wenn du auf eine Conversion Rate, sagen wir mal, von auf deiner Landingpage, auf die du die Seite, auf die du Leute leitest, von 10% hast, bedeutet das, dass einer von 10 Leuten, die auf der Seite sind, konvertiert. Konvertiert bedeutet dann, sich ein White Paper runterlädt, zu einem Webinar anmeldet, zu einem Terminbuch, je nachdem, was in deinem Funnel gerade dein Conversion-Ziel ist. Und dann kannst du natürlich einerseits sagen, ja, okay, die anderen, die lassen wir einfach laufen. Oder du sagst halt, du holst sie halt nochmal ab, weil die hatten ja ein Grundinteresse. Inzwischen ist es aber bei Meta so, dass der Algorithmus so gut ist, dass sobald du einmal drin bist, sobald du einmal auf der Landingpage warst, du siehst die Werbeanzeigen die ganze Zeit. Das bedeutet, du bist permanent, du schaffst 24/7 automatisiert ein Bewusstsein für deine Dienstleistung innerhalb deiner Zielgruppe, ohne irgendetwas dafür tun zu müssen. Du musst nicht Door-to-Door machen, du musst nicht kalte Akquise machen, sondern das passiert automatisch, ohne dass du irgendwas dafür tun musst.
Und ich hatte auch die Woche wieder in einem Vortrag gesagt, wir kennen ja alle noch diese Rule of Seven, ne? Dass du 7 Touchpoints brauchst in der BWL, haben wir mal gelernt, so vor ein paar Jahren. Ja. 7 Touchpoints, damit ein Kunde so den ersten Schritt macht oder kauft. Der Kauf ist ja meistens schon nicht der erste Schritt, sondern noch ein bisschen weiter hinten. Und ich habe ja mich auch spezialisiert auf das Thema UHNWI-Marketing. Und im UHNWI-Bereich ist es sogar so, dass Kunden natürlich noch mehr getargetet werden und noch misstrauischer sind, was bedeutet, dass du bei dieser Art von Kunden noch mehr Touchpoints brauchst. Und ich habe da eine Studie gefunden, die kann ich dann auch mal gerne verlinken hier. Da sagt es wirklich, es braucht 260 Touchpoints, bis ein solcher Kunde sich zu einer Aktion entscheidet. Das heißt, der müsste 260 Mal diese Ad sehen. Und das ist ja zum Beispiel auch was. Ich meine, wir haben ja die Ads, die wir für mich damals gedreht haben, die laufen ja immer noch, seitdem die live sind. Wir haben die noch nicht verändert. Und du hast ja, also viele, du hast ja gesagt, man braucht auch Geduld. Ich habe ja zum Glück die Geduld, weil du bist ja der Puffer zwischen mir und dem Meta-Account. Ich kenne mich natürlich auch ein bisschen aus, aber ich vertraue dir da ja komplett und sag, du musst es einfach überblicken und machst du ja auch super. Wieso können meine Ads zum Beispiel so lange laufen? Was ist da der Grund? Weil ich höre das immer wieder, dass bei anderen Dienstleistern die Ads wie verfeuert sind dann irgendwann mal und dass das nicht mehr viel bringt.
Das hat mehrere Gründe. Generell sprechen wir von Ad-Fatigue, das heißt, dass Werbeanzeigen einfach ausbrennen. So. Das heißt, sie haben irgendwann eine sehr, sehr hohe Frequenz. Das heißt, deine Zielgruppe hat die Werbeanzeigen irgendwie von 5-mal oder so gesehen. Das kann aber auch nur passieren, wenn du ja wenige Werbeanzeigen hast. Das würde viel, viel schneller passieren, wenn du jetzt 1 bis 2 Werbeanzeigen oder sowas in deine Kampagnen reinhaust.
Okay.
Dann ist natürlich klar, dass wenn du eine kleine Zielgruppe hast und du hast 2 Werbeanzeigen, dass sie dann auch schnell ausbrennen können. Aber wenn du viele Werbeanzeigen hast und wir produzieren an einem Drehtag sehr, sehr viele Werbeanzeigen,
ich weiß,
dann kann dir das nicht passieren. So, dann
wie viele
kannst
Anzeigen
du den,
sind von mir gerade draußen?
Hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
Ja, ich würde sagen, passt.
Da sind 21, genau, aber genau aus diesem Grund eben, weil du, wenn du halt diesen, oder wenn wir diesen einen Drehtag machen, wir haben so viele Creators, dass ich dem Kunden sagen kann, erstens, die Wahrscheinlichkeit, dass welche davon sehr gut funktionieren, ist sehr groß. Und zweitens, es passiert einfach nicht, dass wenn die eine Werbeanzeige ausbrennt, dass wir dann keine Werbeanzeigen mehr haben und neu produzieren müssen, sondern wir haben einfach permanent welche im Petto, die wir immer nachschießen können. Und das ist auch einer der größten Tipps, die ich immer mitgeben kann. Gib Meta so viel Futter wie möglich. Lass Meta entscheiden, was funktioniert, was nicht funktioniert. Natürlich musst du deine Zahlen tracken und wenn dann mal eine Werbeanzeige 1.000 Euro Spend bekommen hat, also Werbebudget bekommen hat und da passiert nichts, dann solltest du die natürlich schon viel früher ausmachen, weil dann ist es einfach eine Werbeanzeige, die vielleicht in den ersten 1 bis 3 Sekunden gut ist, aber danach komplett abflacht. So, dementsprechend trotzdem immer Meta so viele Werbeanzeigen wie nur möglich geben und let Meta do the math.
Genau, dann lass uns mal den Prozess durchgehen, wenn jemand noch nie eine professionelle Ad produziert hat und die Person auch sagt, hey, was die Alexandra da gemacht hat, vielleicht hat der ein oder andere meine Ads auch schon mal gesehen. Es passiert immer wieder mal, dass mir auch Freunde dann die schicken oder auch Kunden, die das dann entdeckt haben. Wie sieht so ein Prozess dann bei euch aus? Wie läuft das ab, damit sich das jemand mal vorstellen kann?
Ja. Wenn wir im Gespräch feststellen, beide Seiten, ja, wir wollen das machen, dann ist es so, dass wir intern erstmal den Kunden screenen und anhand der Daten, die wir aus den ersten Calls schon haben, die Website durchgehen und Co. und erstmal uns ein bisschen schlau machen über den Kunden. Das heißt, dann kriegt er von uns per Mail vor dem gemeinsamen Kickoff einen individuellen Fragebogen, den er einmal ausfüllen darf. Und den wir dann gemeinsam im Kickoff besprechen. Wir bekommen den Fragebogen aber 2 Tage vor Kickoff, dass wir uns auf das Kickoff am einen Tag vor dem Kickoff nochmal darauf vorbereiten können. Mhm. Das bedeutet, wir gehen dann schon in den Call und brainstormen aber schon mal auch direkt, was für eine Art von Funnel Sinn macht. Ob das ein Webinar-Funnel ist, ob das ein Lead-Magnet-Funnel ist, bedeutet, dass wir ein Produkt kostenlos rausgeben und der Kunde mit den Leads telefoniert und die Termine reinbucht. Oder
da sagst du was Wichtiges. Das bedeutet, abhängig davon, was das Ziel am Ende ist, macht ihr schon Unterschiede in der Produktion, in den Texten, ja, in den Copies. Das heißt, einfach nur sagen, ja, ich möchte mal so eine allgemeine Ad, funktioniert eigentlich nicht.
Auf gar keinen Fall.
Sehr gut.
Also es ist ganz, ganz wichtig, dass du ein einziges Conversion-Ziel hast. Also Conversion bedeutet immer das Endergebnis. Ist eigentlich immer ein Lead. So, ein Lead ist das Conversion-Ziel, aber du brauchst ein einziges Angebot. Wenn du jetzt als Beispiel, du sagst, ich möchte mit 50 Euro Werbebudget am Tag möchte ich loslegen, dann mit den 50 Euro am Tag konzentriere dich nur auf ein einziges Angebot. Gib ein Produkt for free raus. Mach ein Webinar, lass die Werbeanzeigen 3 Wochen laufen. Gib mit 50 Euro am Tag mal auf den Erstgespräch-Funnel. Je nachdem, würde ich jetzt am Anfang, gerade wenn du komplett frisch startest, würde ich erstmal gucken, Daten sammeln, Lead Magnet Funnel mal zu machen, um einfach auch ein positives Ergebnis zu haben, um Kontakte zu sammeln. Mhm. Das mit, als Beispiel mit 50 Euro Tagesbudget und nie irgendwie auf einer Webseite leiten, wo die Leute rumklicken können oder sonstiges.
Weil die sagen das macht mich so wahnsinnig, wenn dann Kunden mir erzählen, sie hätten irgendwo Werbeplätze gebucht und ich so, wo führt die Werbung denn hin? Ja, auf unsere Homepage. Und ich sage, warum? Dann haben wir mehr Traffic. Ja, aber was passiert denn dann bei euch? Da passiert doch dann nichts. Ja, aber dann haben wir die ja erstmal auf der Seite. Ich so, ja, und genauso schnell sind die auch wieder weg. Also es ist, deswegen machen wir ja heute die Episode auch.
Es geht ja um Distraction. Die Leute, wenn sie auf deine Webseite kommen, da gibt es die Über-uns-Seite, da gibt es die Team-Seite, da gibt es die Referenzen-Seite, da gibt es da einen Blog. Deine Zielgruppe hat viel, viel mehr Möglichkeiten, abgelenkt zu werden. Jetzt in der Zeit von Social Media und Co., wir sind doch sowieso die ganze Zeit abgelenkt. Sei doch froh, wenn sie mal auf einer Seite sind, wo sie nur ein einziges Ziel haben.
Korrekt.
Und dementsprechend immer nur auf einen Weg erstmal einigen. In der Regel entscheiden das schlussendlich wir, weil wir halt wissen, welcher Weg jetzt anhand der Kapazitäten des Kunden am meisten Sinn macht. Wenn du jetzt eben eine One-Man-Show bist und gar keine Kapazität hast, irgendwelche Gespräche mit deinen Leads zu telefonieren, zu führen, sie gar nicht anzurufen oder so, dann könnte man direkt sagen, okay, es macht ein Erstgespräch-Funnel einfach am meisten Sinn, aber wenn du einfach die Kapazität hast und du hast eine ein bisschen größere Zielgruppe, dann kannst du einen Lead-Magnet-Funnel machen, was du günstiger Ergebnis hat.
Ja, das stimmt. Und wie läuft das dann? Also ihr macht dann halt ein Konzept. Ich habe es ja selber natürlich auch erlebt. Ja, also deswegen, ja, das ist sehr umfangreich. Also das ist ähnlich umfangreich, so wie ich mit meinen Kunden arbeite. Und ich glaube, das hast du ja auch in der Vorbereitung mit mir gesehen. Ich würde jetzt mal annehmen, dass ihr selten so eine krasse Vorbereitung wie von mir bekommen habt, weil ich einfach auch alles auf Knopfdruck euch geben konnte, weil natürlich mache ich das, was ich mit meinen Kunden mache, für mich selber auch. Und wie läuft das dann ab mit den Konzepten? Wie entstehen so Skripte? Also ich meine, wir haben ja dann ein paar Ideen gemeinsam gehabt, aber es kamen ja auch verdammt viele von euch. Da war ich sehr, sehr begeistert auch, ja.
Ich erinnere mich noch an die Amazon-Bestellung mit den Requisiten von 150 Euro oder sowas, die wir für den Dreh uns geholt haben.
Kannst du nochmal erklären, was wir alles so bestellt haben und warum?
Ja, die Börsenglocke, ne? Ja. Die brauchen wir bei deiner Zielgruppe. Die steht wahrscheinlich da hinten, genau.
Die habe ich hier. Und dann der Witz war, wir haben die Glocke, nur dass man das zeigt, weil die Glocke, die klingelt ja anders als die Börsenglocke. Dann haben wir hier einfach Papier reingestopft und dann habe ich so getan, als würde ich halt klingeln. Und du hast dann den Sound von der New York Stock Exchange hast du dann drüber gelegt in der Ad. Und ich glaube, die Ad funktioniert auch ganz gut, oder? Die ist einer der Top-Performer schon, ja. Witzig.
Ja, die funktioniert sehr gut. Macht also auch, wenn man so drüber nachdenkt, ist ja super logisch, dass sie gut funktioniert. Aber man muss halt auf diese Idee kommen. Weil deine Zielgruppe, du musst in den Werbeanzeigen es schaffen, deiner Zielgruppe das zu zeigen, was ihnen bekannt vorkommt.
Ja.
Und diese Börsenglocke, die kommt ihnen natürlich sehr bekannt vor. Und dementsprechend sind sie dann direkt hooked in dem Sinne, dass sie sofort denken, was passiert hier? Hier ist irgendwas außergewöhnlich.
Dann hatten wir noch, du hast mich noch gebeten, noch so ein paar, ne? Ich hatte hier noch so ein paar Zeitungen und so dabei.
Die Börsenzeitung, genau. Ja. Hatten wir den Börsenbullen auch?
Ja, die sind da oben.
Ja.
Die waren so im Hintergrund.
Genau.
Das war noch. Und
dann haben wir auch dir noch einen Schnauzer zum Beispiel bestellt. Wir haben dir eine Perücke bestellt, weil wir natürlich dich in der Person deiner Zielgruppe auch darstellen wollten. Wir haben quasi klischeehaft eine Zielgruppe dargestellt und haben dann aber die echte Alexandra sozusagen gezeigt. Das heißt, am Anfang trägst du eine Brille, hast eine Perücke auf und hast einen Schnauzer. Das sieht natürlich erstmal männlich aus, aber während du sprichst, ziehen wir dir das quasi aus. Und das ist halt auch was total untypisch ist. Aber das ist halt was in der Konzeption passiert und deswegen war es sehr, sehr gut, dass du so ein konkretes Briefing hast, weil ohne dieses Briefing hätten wir die Zielgruppe auch nicht so gut verstehen können. Und das ist das, was bei uns im Onboarding und in dem Fragenkatalog passiert, dass wir bis ins kleinste Detail die Zielgruppe verstehen.
Ja, und ich meine, ich glaube, es sind ja manche Sachen, das ist ja auch das Schöne gewesen. Wir hatten zwar ganz viele Skripte dann am Drehtag und auch nur mal für alle so unter Ihnen, die das jetzt zuhören. Ich habe das alles nicht auswendig lernen müssen. Und das war zum Beispiel für mich wiederum total gut, weil der Freddy hat dann einfach die Sachen in dem Moment Satz für Satz vorgelesen. Ich habe das dann eingesprochen und dann sind wir weiter durchgegangen. Also das hat es mir auch total erleichtert, weil ich hatte schon richtig Angst, dass ich jetzt diese ganzen langen Skripte auswendig lernen muss. Und dadurch, dass das so professionell gelaufen ist, hat es halt auch überhaupt nur gepasst, weil eigentlich, ich habe gedacht, du bist doch verrückt, das kriegen wir doch niemals alles an einem Tag hin.
Ja.
So.
Ja,
und ich glaube, wir
quasi
hatten
wie
der Flüsterer, ne, beim Theater sozusagen. Wir hatten, glaube ich, ganz wenig nur mehrere Takes, die dann nötig waren. Und was dann noch cool war, sind uns ja so on the fly auch noch Sachen eingefallen. Ja, weil wenn man dann einmal dran ist und eh im Studio ist, dann kann man auch noch alles andere schnell machen. Also ich meine, hier die Videografin ist am Ende des Tages, ich glaube, die war auch richtig fertig.
Mama war müde.
Ja, ich meine, ganz ehrlich, wir reden dann auch über so Sachen wie, ich glaube, das ist auch eine von den Ads, die gut gekommen ist, wo ich so Fachbegriffe in die Kamera sage mit der Schlafmaske und dann so einschlafe und so sage, hey, schlafen Ihnen Ihre Mandanten auch regelmäßig bei diesen Fachbegriffen ein?
Ja.
Also, und wir hatten richtig viel Spaß. Also, das muss man auch sagen, so ein Drehtag, das macht auch richtig viel Laune, weil du das eben einfach, ne, man merkt halt, du bist Profi, du machst es nicht zum ersten Mal, im Gegenteil. Und es hat einfach einen Riesenspaß gemacht. Und ja, aber ich war auch kaputt danach. Also, es war, aber es war halt nur ein Tag.
Auf jeden Fall.
Ja. Ja gut, ich musste noch heimfahren. Aber gut, es war halt nur ein Tag und wir mussten halt nicht 5 Tage drehen für diese 100 gefühlten Ads, ne?
Ja.
Genau. Ja,
eine Ad, die auch eben gut funktioniert, ist mit der Hook, oder wie war die Hook? 83% der Erben wechseln den Verwalter. Genau, und dann zeigst du quasi hier vorne in der Kamera, sieht man erstmal nur die Börsenzeitung. Das heißt, man sieht ganz dick die Headline der Börsenzeitung.
Die Ad
und dann
wurde
steht
mir
da
noch nie ausgespielt.
Die hast du noch nie
gesehen? Die habe ich noch nie live gesehen. Nein, voll krass.
Ach was. Ja, guck, weil
ich
du siehst halt die anderen die ganze Zeit.
Ich bin in einem anderen Ad-Set anscheinend drin.
So ist es
ich
halt,
sehe immer nur die anderen.
Dinger live sind.
Ja, krass. Ja. Da muss ich echt nochmal meine eigenen Ads gucken demnächst, ja. Wie ist das? Also das heißt, du hast ja Studiomöglichkeiten in München. Aber wenn jetzt ein Kunde sagt, hey, wir haben aber auch hier ein schönes Büro und so weiter, also fährst du auch zu Leuten dann ins Office und machst dort vor Ort?
Klar. Ja.
Das heißt, auch in der Schweiz machst du ja auch, ne? Du bist ja auch häufiger mal hier.
Ja, das ist ja auch schön.
Aber du hast, glaube ich, mal gesagt, ich hoffe, das ist okay, wenn ich das jetzt auspacke, weil so ein bisschen was Persönliches muss ja auch hin und wieder mal sein. Klar. Ich glaube, ich habe mal mitbekommen, dass du regelmäßig am Zoll angehalten wirst. Kann das sein?
Jo, das sind nicht meine besten Freunde, aber das ist auch egal, bei welchem Zoll ich unterwegs bin, das sage ich ehrlich, ne? Also ob das am Flughafen ist, ob das ein Zoll in die Schweiz ist, ob das an der deutsch-österreichischen Grenze ist.
Ne, da kommt so ein junger, gut aussehender Typ mit seinem Auto über die Grenze, hat dann das ganze teure Equipment im Auto. Ich meine, das muss man ja auch sagen, du hast ja richtig viel Zeug dabei, auch wenn du dann unterwegs bist. Ich meine, das kann dann schon mal komisch aussehen, ne?
Vor allem, wir haben die Astera-Lichter mit dabei. Die Astera-Lichter, das könnt ihr euch vorstellen, das sind so Titanenlichter. Oh, das ist ein relativ genau, ja. Das sind so Titanlampen. Da kostet ein Koffer 8.000 Euro. Und wenn du da halt an der Schweizer Grenze aufgehalten wirst und diesen Titankoffer mit dabei hast, dann sagen die, warte mal, was
haben Sie vor?
Uns denn hier ein? Genau. Ich hatte einmal noch, ich hatte meine Siebträgermaschine hatte ich noch im Kofferraum, die wollte ich zur Reparatur bringen. Dann habe ich die halt mit in die Schweiz gefahren und haben die halt gesagt, was schleppen Sie denn hier in der Kaffeemaschine mit rein? Ja, ich habe die halt vergessen zur Reparatur zu bringen.
Ich liebe Kaffee so sehr, dass ich meine eigene Kaffeemaschine immer dabei habe.
Ich kann keinen anderen Kaffee außer Siebträger trinken. Deswegen, wenn ich auf Drehs fahre, ich nehme einfach meine eigene Kaffeemaschine mit.
Ich habe hier jemanden zu Hause, der würde das genauso wirklich unterschreiben. Von daher, ja, also jeder, der jetzt hier Kaffee-Nerd ist und das hört, ich glaube, da würde dir auch jeder beipflichten. Es gibt viele Menschen, die nehmen ihre Kaffeemaschine mit in den Urlaub.
Ich war heute Morgen auch wieder bei einem Unternehmertreffen und ich kann den Kaffee da nicht mehr trinken. Die trinken alle den Kaffee und ich kann es nicht mehr.
Ja, schrecklich.
Vollautomaten, ja.
Ja, gut. Gehen wir mal wieder dann zurück zum Dreh. Also wenn du dann über den Zoll kommst und so weiter, also das heißt, du gehst auch bei Kunden in die Büros, machst auch Drehs. Ja. Ihr macht ja auch, glaube ich, draußen Sachen, ne?
Je nachdem, was zur Zielgruppe passt, sagen wir es so.
Genau. Und was passiert dann danach? Also wenn jetzt der Drehtag rum ist, was passiert dann und wie lange muss der Kunde dann so warten auf die Ergebnisse? Und was passiert vor allen Dingen dann nochmal danach?
Ja, dann gehen wir in die Post-Production. Post-Production bedeutet erstmal Materialsichtung. Alles, was wir produziert haben, geht bei uns erstmal in die Materialsichtung. Das heißt, wir müssen alles sortieren, weil wir so viele Clips haben. Das dauert meistens schon mal einen halben Tag, bis alle Clips schlussendlich dann auch sortiert sind. Dann passiert der Grobschnitt und das Grading. Wenn die einzelnen Werbeanzeigen grob geschnitten sind, dann geht der Grobschnitt an den Kunden. Dann sagt der Kunde erstmal, ja, der Schnitt passt. Dann kommt das finale Zusammenpuzzeln mit dem Color Grading, mit den Farben und sowas, Musik darunter. Und dann gehen in der Regel nach 5 bis 8 Werktagen, kann man mit den Kampagnen dann schon live gehen. Je nachdem, ob es bei dem Kunden Sinn macht, erstellen wir in dem Zeitraum auch noch die Landing Pages. Muss sich der Kunde dann nicht mehr darum kümmern. Es gibt die Möglichkeit, über die Formulare von Meta zu gehen, weil du einfach dort schneller
die Ergebnisse erzielst. Ja, aber das haben wir ja auch mal getestet. Das ist eigentlich schlechter, ne?
Ja, die Lead-Qualität ist in den Formularen einfach nicht so gut, wie wenn du über eine Landingpage gehst. Du hast halt einfach nochmal, zeitlich gesehen, ist die Entscheidung einfach bewusster, wenn du Leute von einer Werbeanzeige aus Instagram heraus oder aus Facebook heraus auf deine Seite bringst und sie dort konvertieren, als wenn es alles innerhalb dieser Plattform passiert.
Ja.
Das ist der Unterschied.
Ja, das stimmt. Ja, genau. Und das heißt, du kümmerst dich, nehmen wir mal an, da ist jetzt ein Kunde, der hat noch nie was auf Meta gemacht. Der hat also nicht mal ein Werbekonto. Was machst du dann?
Ja, ist tatsächlich oft der Fall. Also das ist gar nicht mal so selten.
Weil das ist ja eine Wissenschaft für sich, da braucht man ja hin und wieder auch mal einen Doktortitel. Also ich meine, ich habe es auch hinbekommen, aber ich bin jetzt auch, würde ich sagen, eher technisch versiert. Mir machen diese Sachen auch keine Angst. Was würdest du empfehlen, wenn jemand jetzt noch kein Werbekonto hat, einfach trotzdem schon mal aufsetzen? Oder würdest du sagen, nee, lieber abwarten und dann komplett, wir machen alles? Also macht ihr sowas auch?
Ja, also in der Regel passiert mehr Verhau, wenn man es selber macht, als wenn wir das machen. Und das Setup von dem Ganzen, das ist jetzt kein extra Aufwand. Also da gibt es von unserer Seite den Business Manager zu erstellen. Das ist dreiviertel Stunde Maximum und dann steht da alles komplett und sauber. Also,
weil ihr das halt regelmäßig macht, ne? Ja.
Wenn du das nicht regelmäßig machst, ich hatte das heute in der Früh erst mit jemandem nochmal einen Call. Die Person hat gesagt, ja, sie wollen jetzt selber erstmal ein bisschen Webinar-Ads und sowas machen, aber alleine schon beim Aufsetzen des Business Managers hat sie schon gedacht, wie du sagst, sie braucht einen Doktortitel. passiert bei unserer Seite sehr schnell und da gibt es auch keine extra Setup-Fees oder irgendwie sowas dafür. Das ist
ja,
Usus.
Sehr cool.
Also
das heißt, auch wenn jemand jetzt noch gar keinen Meta-Account hat und sagt, hey, wir wollen aber professionelle Ads mit dir produzieren, dann könntest du das quasi wie auch mit übernehmen. Ihr macht auch die Landingpages. Wenn also ein Kunde wirklich sagt, ja, wir haben zwar eine Webseite, aber ist nicht so richtig gut für so eine Ad, dann ist das auch ein Problem, was man quasi an euch outsourcen kann, ja.
Ja, absolut. Ja.
Ja, sehr schön.
Und die Landingpage ist dann eben das Wichtigste. Also.
Ja, ja, genau. Ich habe das ja auch gemerkt. Wir haben es ja auch erstmal mit den Formularen probiert. Und als die Landingpage dann fertig war, ich habe ja auch noch den lieben Jonas mandatiert, der das dann für mich umgesetzt hat. Liebe Grüße an der Stelle. Seitdem läuft es auch viel besser. Und wie gesagt, die Leads, die bei mir reinkommen, also jeden Tag. Ja, heute ist noch kein weiterer dazugekommen. Ja, ist heute ein relativ ruhiger Tag, aber trotzdem, ich bin im
B2B.
Der
Tag hat
ne?
noch 8 Stunden, 7 Stunden.
Da hast du recht, genau. Was mir nämlich auch aufgefallen ist, bei mir tragen sich gerne Leute abends oder auch am Wochenende ein.
Ja.
Ich sage immer, Entscheider machen nämlich am Wochenende was ganz Krasses. Sie entscheiden, mit wem sie zusammenarbeiten. Deswegen vielleicht das nur auch an der Stelle als Anekdote, aber wenn jetzt dann die Ad und alles produziert ist, der Ad-Manager ist aufgesetzt, also der Business-Manager für die Ads, die Landingpage auch, die Ad ist jetzt live. Was passiert dann? Was machst du dann?
Erstmal 5 bis 7 Tage gar nichts.
Okay. Mit wie viel Budget würdest du sagen, muss man mindestens aber so starten?
The more, the better, aber Minimum 50 Euro am Tag.
Okay. Mhm.
Das ist die unterste Grenze und ich denke, jeder Unternehmer sollte 50 Euro Werbebudget am Tag auf jeden Fall frei haben. Vor allem, wenn man überlegt, dass man High-Price
unterwegs
ist.
Komm, in Zürich ist das nicht mal eine Pizza. Ja, also.
Ist so. Ja, ist so. Ja, also es ist schon spannend. Auch manchmal, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, der selber dann aber ein sehr, 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 sehr schönes sportliches Auto fährt, eine schöne Uhr für 25 km/h hat und dann sagst du 1.500 Euro Adspend im Monat. Ah, so viel. Deswegen, da gehen die Gedanken manchmal auseinander, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, aber 50 Euro Adspend am Tag sollte jeder haben. Optimalerweise, wenn du noch ein Profi frei machen kannst, 3.000 Euro wäre noch besser, dann kannst du noch schneller Ergebnisse, weil mehr Budget bei Meta heißt einfach schneller mehr Daten. Und schneller mehr Daten heißt schneller mehr Ergebnisse. Es ist, je mehr du reingibst, umso schneller bekommst du schlussendlich auch Ergebnisse raus.
Ja, das heißt, wenn jetzt jemand so startet und hat jetzt die Idee, das erste Mal Ads zu machen, vom ersten Call mit dir oder auch vom, ich sag mal, wenn ihr euch entschieden habt, das zu machen, bis die Ads dann laufen, wie lange ist da so der Prozess üblicherweise? Und nehmen wir mal an, wir haben sehr motivierten Kunden und es geht auch schnell und ihr findet zeitnah einen Drehtag, so roundabout.
Bis die Werbeanzeigen live sind, würde ich mal sagen 15 Werktage.
15 Werktage, okay, gut. Das ist ja auch durchaus sehr vernünftig. Was braucht der Kunde? Alles an Ressourcen. Also Geld haben wir jetzt geklärt, ein Fuffi am Tag, besser wären ein bisschen mehr. Was muss der Kunde alles noch liefern?
Ja, das Investment in uns als Agentur natürlich, das ist klar. Dann ansonsten ist ganz wichtig, dass sich Zeit genommen wird für den Fragebogen, den wir den Kunden geschickt haben. Dafür muss sich die Zeit genommen werden. Je besser der ausgefüllt ist, je mehr Daten zur Zielgruppe und sowas vorhanden sind, umso besser. Dann ist einfach die Kommunikation genauer. Ansonsten der Kickoff-Call, Feedback zu den Skripten geben, die wir dem Kunden schicken. Wir schicken die Skripte dem Kunden auf eine Art und Weise, dass er auch Kommentarfunktion hat. Dann der Drehtag. Feedback geben zu den Videos and that's it. Feedback geben zur Landingpage und ansonsten war es das. Natürlich Zugänge zu zum Beispiel Kalendertools, wenn wir das Tracking einrichten müssen, solche Sachen.
Ja, das ist super.
Das sind Kleinigkeiten.
Weil ich habe ja genau das Thema auch gehabt. Ich hätte ja durchaus auch selber irgendwie Ads produzieren können, weil ich höre ja auch immer wieder, ja, ich drehe schnell was mit dem Handy und so. Aber das Problem ist ja gar nicht, dass man nicht was Cooles auch gedreht bekommt. Aber es geht ja um das ganze andere drumherum. Und dadurch, dass man es selber macht, kostet es natürlich viel mehr Zeit. Und ich habe es ja auch monatelang selber versucht. Ich habe es einfach nicht hinbekommen, weil ich gar nicht die Zeit hatte, mal strukturiert das nachhaltig zu machen. Und deswegen habe ich ja irgendwann gesagt, so komm, ehe ich jetzt niemals Ads schalte, ich lage einfach mal alles an dich aus. Ja. Und das war
ja,
da
das Wertvollste,
eben genau
Gut,
die richtige...
was wir haben, ist Zeit.
Ja, ja? Eben.
Also,
ja.
Ich sage ganz ehrlich, ich könnte mich jetzt auch in YouTube-Ads oder sonstiges reinfuchsen, aber ich würde mir immer einen Dienstleister dazu holen. LinkedIn-Ads oder Google-Ads, was auch immer. Ich würde es immer jemand anderen machen, bevor ich selbst mich da reinfuchse und anfange, es halbscharig zu machen, wie man auf Bayerisch sagt.
Ja, genau. Sehr schön. Ja, wunderbar. Dann jetzt noch vielleicht auch zum Abschluss ein paar ehrliche Fragen noch, nämlich für alle, die jetzt überlegen, mache ich das selber oder hole ich mir Hilfe? Freddy, wann würdest du sagen, reicht selber machen und wann sollte man sich Hilfe holen?
Selber machen, wenn du wirklich sagst, du hast nur 20, 30 Euro Budget am Tag, dann probier erst mal selber rum. Fuchs dich mal rein, schau dir ein paar YouTube-Videos an. Hol dir vielleicht den einen oder anderen Online-Kurs für ein paar hundert Euro und mach mal die Basics erstmal selber. Aber wenn du es wirklich angehen willst und sagst, hey, so, wir sind eine solide Firma, wir haben ein gewisses Marketingbudget eingeplant, wir möchten einen neuen Marketingkanal dieses Jahr etablieren, also wenn du eine Weitsicht hast und sagst, willst nicht einfach mal nur hier ein bisschen, weil du gerade Zeit hast und Luft hast, hier ein bisschen rumprobieren, sondern du willst es wirklich angehen und sagst, serious Channel, den wir uns vorstellen können, dann hol dir jemanden dazu. Weil dieses Wissen baust du nicht einfach von heute auf morgen auf. Also ich mache das Ganze seit bald 7,5 Jahren und ich mache nur das seit 7,5 Jahren. Das Wissen kriegst du nicht innerhalb kürzester Zeit durch einen Online-Kurs. Also
das ist ja, ich meine, der Podcast ist ja, wie gesagt, hauptsächlich ja für Vermögensverwalter auch, Family Offices. Ich meine, das ist so genau wie, geht man zu einem professionellen Vermögensverwalter, um sich um die Finanzen zu kümmern, oder geht man halt zu irgendeinem, ich sag mal, Dubai-Finanzguru? Ja, das ist ja genau das Thema. Ja. Oder macht man es eben selbst, ja? Und ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn ich Dinge outsource, dann komme ich schneller zum Ziel, weil ich selber es einfach niemals so gut hinbekomme. Und deswegen bin ich so dankbar, dass ich irgendwann in deinem Funnel gelandet bin, ja? Durch auch, ich glaube, LinkedIn. Es war hauptsächlich LinkedIn.
Ja.
Und was zum Beispiel auch echt mich am Ende ja überzeugt hatte, war, dass keine Firma, die auf deiner Webseite genannt wurde, ich kannte. Und deswegen dachte ich so, oh, das ist aber jemand, der arbeitet wahrscheinlich eher mit Firmen, die auch so ein Thema haben wie ich, ne? Deswegen so große Logos, die hätten mich wahrscheinlich abgehalten, weil dann hätte ich sofort gesagt, oh nee, also wenn, ich sag jetzt mal, ein großer Technologiekonzern draufgestanden hätte, dann hätte ich wahrscheinlich gedacht so, pff, okay, das kostet einfach 6-7-stellig jetzt direkt so, nee, bin ich raus, ne?
Ja.
Und das ist ja vielleicht auch, ich meine, wir wollen jetzt nicht über das reden, was ich bezahlt habe oder so, aber eher einfach nur als Hinweis, es ist manchmal nicht so ultra krass, wie man denkt, und das lohnt sich immer einfach mal ein Gespräch zu buchen, weil das fand ich einfach super. Ihr habt halt einen guten Setup, der einfach am Ende funktioniert, und es hat natürlich alles einen Wert, das ist völlig klar, aber es hat einen viel größeren Wert, als wenn ich monatelang, wenn ich das gemacht hätte, ich hätte immer noch keine Ads live, ich schwör's dir, ich wäre immer noch nicht...
Da. Ist ja bei den meisten so. Also es ist wirklich so, du brauchst immer irgendwie dann, entweder braucht man selber mal einen Arschtritt, bis der Pain irgendwann so groß ist, dass man es dann irgendwann mal selber macht, dann macht man es halbscharig und spätestens dann sucht man sich wieder jemanden. Aber manchmal braucht es so eine Entscheidung, das ist dann mal so eine Impulsentscheidung, wo du einfach merkst, okay, bam, jetzt, es ist jetzt einfach soweit, das spürst du dann und dann musst du schnell eine Entscheidung treffen und den Weg einfach gehen. Das ist so.
Ja, das stimmt. Da hast du recht. Und dann vielleicht, weil wir ja noch ein anderes Thema haben, was man damit verbinden kann, das ganze Thema KI.
Ja.
Wie siehst du das gerade? Gibt es schon KI-produzierte Ads? Hast du da schon mal irgendwas mitbekommen? Wie sind da so die Erfahrungen, die Ergebnisse und wie beschäftigt ihr euch mit dem Thema?
Wir müssen uns zwangsweise damit sehr beschäftigen, weil wir uns mit KI sehr viel Zeit sparen. Zeit sparen vor allem in der Creative-Erstellung mit Statics, also mit Grafiken. Sparen wir uns sehr viel Zeit, weil wir einfach unsere eigenen Skills inzwischen entwickelt haben, mit denen wir sehr schnell auf einem guten Niveau Static Creatives erstellen können. Wir sind gerade dabei, auch unsere eigene Web-App auch zu bauen dafür, für verschiedene Arten von Erstellung von Creatives, je nachdem, also da ist dann gibt es verschiedene Ebenen, die du ausfüllen kannst oder die ich dann quasi ausfülle, damit dann unsere KI sozusagen das perfekte 10 von 10 Briefing hat, um den Skill darüber laufen zu lassen, um dann in einer kürzesten Zeit wirklich 20 verschiedene Statics zu haben. Da nutzen wir KI sehr, sehr stark. Natürlich auch an den Konzepten im Brainstorming, wo ich aber sagen muss, dass das, was du von der KI bekommst, nicht ansatzweise so gut ist, wie das, was ich aus Erfahrung weiß, was funktioniert. Das heißt, es ist für mich in der Konzepterstellung und im Scripting ist es für mich immer eine Cherry on top und es gibt mir manchmal Ideen und eine Richtung, aber durchlesen und alles final machen tue ich trotzdem selber.
Ja, und das heißt auch, dabei, die Videoproduktion macht ihr natürlich auch nicht mit KI, also das heißt...
Nein. Also da sind wir, es gibt bestimmt Leute, die irgendwie krass gut KI-Avatare erstellen können von der Person, die normalerweise in die Kamera sprechen könnte, aber das tun wir nicht und ich glaube auch Stand jetzt noch nicht, dass das so gut ist, dass das auch funktionieren würde. Ja. Also ich glaube, unser Job ist die nächsten Jahre noch relativ safe.
Du, ich meine, es ist ja genauso wie dieses Beispiel, ne? Wir könnten alle wahrscheinlich Brot backen und wir tun es aber trotzdem nicht.
Absolut, also wir müssen uns zwangsweise damit mehr beschäftigen, das ist ganz klar, weil es kann sein, dass irgendwann dieses Thema Videoerstellung, dass in einem halben Jahr ein Tool rauskommt, was die perfekten KI-Avatare von dir erstellt. Das kann sein und dann ist das Thema Videoproduktion hinfällig. Could be.
Ja.
Weißt du nicht. Deswegen müssen wir natürlich selber auch dort am Ball bleiben.
Und was ich halt auch nicht mehr teilweise nachvollziehen kann, ist, wenn irgendwelche Agenturen halt irgendwie Stunden aufrufen für Sachen, weil ich bin ja selber so ein Prozess-Nerd, ne? Ja. Ich mache ja auch gerade in meiner Firma alles selbst, damit mir auch kein, also nicht für immer, aber zumindest, ich habe jeden Prozess einmal selber gemeistert, bevor ich ihn abgegeben habe. Egal, ob das ein Dienstleister ist oder ein interner Mitarbeiter. Und den Vorteil, den das hat, ist einfach, mir kann keiner erzählen, dass er eine Stunde für X oder Y braucht, wenn ich ganz genau weiß, das ist in 10 Minuten erledigt. Es geht ja nicht darum, dass man nicht mehr für Leistung bezahlen will, aber ich will nicht eine andere Person bezahlen für etwas, was eine KI übernehmen kann. Ich bezahle aber gerne für hochqualitativen Austausch, ja, auch wie ja jetzt mit dir, die regelmäßigen Calls, die wir dann haben, ne, dass du immer wieder mich beruhigst und sagst so, nein, es läuft alles gut, die Zahlen sind top, wir machen das so und so und so. Ich meine, dafür zahle ich ja am Ende auch, dass ich besser schlafen kann. Und ich finde es immer wieder noch erstaunlich, wie viele Agenturen, egal in welchem Space es da draußen gibt, die einfach manuelle Bullshit-Aufgaben wie blöd bepreisen, anstelle dass die sich Gedanken machen, wie können wir denn die Workarounds, die wir heute teuer bepreisen, wie können wir die denn effizienter gestalten, damit wir woanders dem Kunden mehr Qualität liefern können. Ja, und das finde ich halt, ist einfach so ein Thema auch.
Ja, absolut.
Ja. Wir sind auch leider dann schon fast wieder am Ende jetzt für die zweite Episode, aber es macht super Spaß. Freddy, was sind deine 3 Tipps für jemanden, der mit Ads starten will? Wenn jetzt das jemand gehört oder gesehen hat und sagt so, oh ja, ich gucke mir das an.
Zentriere dich auf einen Weg anhand deiner Kapazitäten. Das bedeutet, mach einen einzigen Funnel erstmal, nicht mehr. Konzentriere dich darauf und baue erstmal innerhalb deiner Zielgruppe Learnings und Vertrauen auf. Lass Meta machen. Und Nummer 3, produziere mindestens 20 bis 30 Creatives und schmeiß die von Anfang an sofort in den Run.
Nice.
Lieber zu viel als zu wenige.
Ja, nice. Also ich werde auf jeden Fall meine Ads gleich nochmal anschauen. Und wir hatten ja, glaube ich, in der ersten Episode auch gezeigt, wie man sowas finden kann, also in der Meta-Ads-Bibliothek. Ja. Meine 3 Tipps wären auch noch, Ads sind ein Verstärker. Das bedeutet, wenn du nicht weißt, wer du bist, wenn du keine klare Positionierung hast, dann verstärken Ads Verwirrung. Ja, ist einfach so. Deswegen sage ich ja auch immer in meinen Kursen oder wenn ich mit Kunden arbeite, wenn die sagen, ja, wollen wir nicht mal Ads schalten? Und dann sage ich so, nein. Wir machen erst die anderen Sachen. Oder ich habe so einen Kunden, der kriegt immer wieder angeboten, dass er mal sein Ad-Budget erhöht, weil er kriegt dann so on top auf LinkedIn. Und dann sage ich immer, das bringt nichts, weil das ist eine Einzelmaßnahme. Das machen wir jetzt bewusst nicht Ja. Nummer zwei ist bei mir, in Ads geht es eben auch um die Story, ne, wie wir das gemacht haben. Der eine Vermögensverwalter spricht mit dem anderen und sagt, hey, hast du auch Probleme, die Next Gen zu erreichen? So, ne? Das heißt, die besten Ads fühlen sich nicht wie Werbung an. Ja, das ist ja auch so ein Thema.
Das ist so.
Deswegen, ich weiß noch, Freddy, als ich das erste Mal meine Ads gesehen habe, ich musste so lachen. Es war einfach so Entertainment pur. So schön. Ja. Und mein drittes Learning für mich persönlich ist, auf jeden Fall einen richtigen Partner suchen, wie dich und dein Team. Jemand, der einerseits mich versteht, weil ich meine, das fand ich zum Beispiel in der Zusammenarbeit auch immer sehr angenehm. Es ist kein One-Size-Fits-All, sondern wirklich super individuell. Und du kennst jetzt meine Zielgruppe genauso gut, wie ich sie kenne.
Nicht ganz, aber ich kenne sie ganz gut, glaube ich.
Aber dadurch denkst du halt mit, ne? Und was ich super cool finde, ist auch unser regelmäßiger Austausch, wo wir so weitere Updates teilen, so nach dem Motto, hey, guck mal, ich habe heute das gesehen, vielleicht können wir daraus auch noch eine App machen und so. Genau, das sind so meine Learnings. Ja,
sehr cool.
Wenn jemand jetzt sagt, Mensch, das klingt total gut, ich würde gerne mal mit dem Freddy sprechen, wie kontaktiert man dich am besten?
Am besten Nachricht auf LinkedIn schreiben und sich auf unseren Podcast beziehen. Oder vielleicht packst du meinen Kalender auch in die Shownotes, sich einfach einen Termin zu buchen und auf deinen Podcast beziehen.
Ja, perfekt. Dann machen wir das so. Ja, und für alle, die jetzt denken, okay, Ads klingen gut, aber ich bin noch nicht so weit, genau das ist der Punkt. Kommt zu mir, baut das Fundament, geht dann gerne zu Freddy oder ich empfehle euch dann gerne weiter. Jeder, der schon ein bisschen weiter ist, und ich meine, du machst es ja nicht nur für Finanzdienstleister, im Gegenteil, ich glaube, ich war ja eine der Ersten in dem Bereich für dich. Also du bist ja bei vielen Beratungsunternehmen, anderen Industriezweigen auch unterwegs. Also du hast da eine gute Expertise. Das war ja auch mein Grund, warum ich dich ausgesucht habe am Ende. Von daher, auch wenn jetzt, weil ich hab manchmal Podcast-Hörerinnen und Hörer, die sind eben nicht genau aus dem Finanzdienstleistungsbereich und für die ist es sicherlich auch spannend. Deswegen habt da keine Berührungsängste. Schaut euch das mal in Ruhe an. Und ja, überlegt euch immer, welche Zielgruppe, mit wem sprecht ihr. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie ich das für euch auch umsetzen kann, bucht euch auch gern bei mir einen Call. Aber ansonsten schreibt Freddy und mir gerne auf LinkedIn. Und damit sind wir für heute leider am Ende, Freddy. Vielleicht in einem Jahr dann wieder, wenn wir noch mehr zu Ads erzählen können.
Da gibt es bestimmt auch wieder einige Updates. Danke dir, Alexandra.
Danke dir.